Hypnosystemisches Coaching ist so groß, dass wir zwei Teile aufbereitet haben. Hier die Grundlagen von Hypnose, von Systemik und auch die, vor allem die Haltung dahinter. Freut euch drauf und freut euch auch auf die nächste Folge, wenn es dann um die einzelnen Methoden und Techniken geht.
Aktiv zugehört. Insights aus Coaching und Therapie. Der Podcast mit Frauke Niehus und Timo Schlage.
Wir begrüßen euch herzlich zu einer weiteren Folge von Aktiv zugehört. Heute mit einem absoluten Lieblingsthema, nämlich der Hypnosystemik. Und weil es so groß ist, das Thema, haben wir ihm zwei Folgen gewidmet. Heute kümmern wir uns um die Grundlagen und Strategien und in der anderen Folge möchten wir Methoden und Techniken darstellen. Und es ist ganz spannend, weil ich komme ja aus der Hypnotherapie und Timo kommt ursprünglich aus der Systemik und wir haben uns in der Mitte getroffen, so übrigens auch zu diesem Podcast gefunden. Und jetzt würde ich vorschlagen, Timo, erzähl doch erstmal, was du am wichtigsten findest.
Also erstmal, bevor wir inhaltlich starten, würde ich gerne eine kurze Hommage auf das Thema Hypnosystemik und Gunter Schmidt mit euch teilen. Denn genau wie du, Frau, habe ich schon diverse Aus- und Fortbildungen gemacht, aber keine hat mich so stark geprägt wie das Curriculum damals bei Gunter. A, inhaltlich und fachlich, aber auch menschlich. Also Konstruktivismus prägen können viele, aber ihn wirklich so in jeder Zelle leben wie Gunter, da habe ich wirklich noch keinen kennengelernt. Und neben Gunther Weber zählt er auch wirklich zu meinen engsten, wichtigsten, vertrautesten Lehrern. Und bin also wirklich jeden Tag dankbar, erst einmal gemacht zu haben. Zu deiner Frage, aber rückblickend, was ist es? Er verbindet, oder der Ansatz verbindet halt zwei ohnehin schon großartige Techniken. Das eine Systemtheorie, dass also jeder Teil, die anderen Teile eines Systems eben auch beeinflussen kann, die Interaktion, die halt dahinter steckt, dass man eben auch schlecht einen Menschen, ein Problem, ein Phänomen losgelöst von dem ganzen Außen betrachten kann. Und also natürlich geht die Systemtheorie deutlich weiter und größer als jetzt in den 30 Sekunden, aber wahrscheinlich wissen die meisten, was ich meine. Und das hat ja Gunther mit Helm Stierlin und seinen Kollegen ja auch dann wirklich gelernt und weiterentwickelt in der systemischen Familientherapie in Heidelberg, war dann ja bei Milton Erickson und hat dort nochmal die moderne Hypnotherapie kennengelernt, die ja auch grandios ist. Und da ist ja Milton Erickson immer weitergegangen als all seine Vorgänger in der Form, wie er es gemacht hat und eben nicht nur Trance, sondern auch ganz viele andere Interaktionen und Techniken eingebaut. Und daraus hat er eben dann, also nicht Milton, sondern Gunther, die Kombination gemacht des Hypnosystemischen, also die Hypnotherapie, um das Systemische, die ganzen Wechselwirkungen im Innen und Außen zu erweitern oder halt eben die Systemtheorie, um die unbewussten Prozesse der Hypnotherapie noch zu erweitern. Und daraus ist eben das Hypnosystemische entstanden.
Genau, und das heißt, wir haben eine Bereicherung, wie du es gesagt hast, auf beiden Seiten und eine Integration von einem Ansatz, der sozusagen im Außen ist, ne, im System, in den Wechselwirkungen zwischen Menschen und den zu vereinen mit einem absolut personenindividualzentrierten Ansatz aus der Hypnotherapie und das Beste aus beiden zusammenzubringen, eröffnet einfach nochmal ganz, ganz neue Möglichkeiten. Und ich habe mir auch viel Gedanken gemacht, wieso hat das geklappt, zwei so unterschiedlich ausgerichtete Ansätze zusammenzubringen? Und ich glaube, zwei ganz große Punkte dabei sind zum einen der Konstruktivismus, auf dem sich die Systemtheorie ja beruft. Es gibt keine objektive Wahrheit, sondern sie wird individuell erzeugt. Und das passt natürlich super mit den Erfahrungen, die man in der Hypnotherapie mit den Trancen macht, wo man auch diese extreme Individualität, Veränderbarkeit, plötzlich neue Perspektiven und so weiter immer wieder auch schon erlebt hat, dass das funktioniert, ohne diesen theoretischen Hintergrund zu haben. Aber der Hintergrund passt. Und es gibt eine Erfahrung mit diesem Hintergrund, ne? Ein Erfahrungsschatz, der diesen bestätigt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass in beiden Ansätzen auch die Selbstorganisation eine große Rolle spielt, ne? Dass man davon ausgeht, dass sich Systeme, aber auch Menschen die Fähigkeit haben, sich selber zu organisieren und zu reorganisieren. Und ich glaube, dass das zwei wichtige Punkte sind, die überhaupt erst ermöglichen, dass es so gut matcht. Und das zu entdecken, ist super gewesen.
Und eben auch die inneren Systeme miteinander in Verbindung zu bringen und auch mit denen konstruktivistisch umzugehen. Also wenn ich jetzt einen Klienten habe, der das Coaching beginnt mit, boah, ich bin so ein Idiot, eigentlich wollte ich heute Morgen joggen, es wird nicht geschafft. Dann auch konstruktivistisch, weil ein innerer Anteil oder mindestens einer von dem Klienten wertet ihn ab, weil er nicht joggen war und ein anderer innerer Anteil, der vielleicht dachte, boah, ich bin so spät eingeschlafen gestern Abend, ich brauche die halbe Stunde mehr Schlaf heute Morgen, um im Job hinterher fit zu sein, der wird hier abgewertet. Und dann eben auch da konstruktivistisch mit diesem kleineren, schwächeren, leiseren Anteil umzugehen, was denn die gute Absicht dafür gewesen wäre, finde ich großartig. Also wegen, da kommt wirklich viel zusammen und eben die Haltung, der Konstruktivismus obendrauf und eben die beiden Techniken, Systemik und Hypnose.
Absolut, ne? Und dieses Menschenbild, dass der Mensch einen guten Grund hat und dass es verständlich ist, was er tut. Und auch immer nach diesem Grund zu schauen, ne? Wie kommt es zu so einer Systemdynamik? Was ist die gute Absicht dahinter? Auch hier gibt es ein Matching in diesen beiden Richtungen.
Ganz klar. Jetzt gibt es sicherlich Hörer, die vielleicht auch schon bei Gunther gewesen sind, oder die einen sind fitte Systemiker, die anderen kennen sich mit Hypnose aus und wieder andere, die noch relativ am Anfang stehen ihrer Laufbahn. Und vielleicht macht es da Sinn, wenn wir neben dem Konstruktivismus so ein paar Eckdaten, also vielleicht noch nicht Techniken, Interventionen, aber so ein bisschen die Grundannahmen mal beschreiben, auf denen der hypnosystemische Ansatz fokussiert. Und wenn ich da vielleicht das erste nennen darf, Milton Erickson sagte mal, Energy follows attention. Also Leben wird erzeugt durch die Fokussierung von der Aufmerksamkeit. Und das weiß jedes Kind, wenn ich sage, oh, aber guck bitte bloß nicht in die Schublade, weiß man sofort, dass der andere nicht abwarten kann, in die Schublade reinzugucken. Also man erzeugt oft innere Bilder oder man erlebt die Fokussierung von Aufmerksamkeit bei sich selbst, wie ich mit mir umgehe und natürlich auch im Coaching, wie ich den Klienten einladen kann, selber damit umzugehen. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Klient kommt und sagt mir, boah, Schlage, ich garantiere Ihnen, ich war schon bei 10 Coaches, für mein Anliegen gibt es definitiv keine Lösung. Ich dann sage, jo, stimmt, schönen Tag noch, da war es ein großes Coaching. Wenn ich ihm widerspreche und sage, also wenn eine Lösung findet, dann ja bitte ich, dann komme ich da auch in so eine Rolle rein, die sehr schwierig ist, auch meine Haltung nicht entspricht. Wenn ich aber die Aufmerksamkeit unterbewusst durch eine Einstreutechnik fokussiere, indem ich zum Beispiel sage, ah, lieber Klient, verstehe ich Sie richtig, dass Sie bisher noch keine Lösung gefunden haben, dann wird er mit all seinen Anteilen sagen, ja, stimmt. Also auch die Anteile, die sagten, du findest bestimmt keine, Timo. Und gleichzeitig durch dieses Einstreuen von bisher und noch nicht, gibt es möglicherweise einen Anteil im Klienten, der sagt, na, so ein klein bisschen Hoffnung kann ich ja doch schöpfen. Und dann wächst so ein kleines Pflänzchen der Hoffnung, dass es auch eine Lösung gibt. Das ist für mich ein großer Freund von der aufmerksamen Fokussierung im Umgang mit sich, aber vor allem auch im Coaching.
Absolut. Und auch dieses Arbeiten mit dieser veränderten Aufmerksamkeit könnte man auch sagen, mit veränderten Bewusstseinszuständen. Was bringt das, ne? Und da sieht man dann auch diesen hypnotherapeutischen Einfluss. Eine weitere wichtige Strategie ist die Ressourcenaktivierung, die in den Beispielen auch schon enthalten war, ja, und die Lösungsfokussierung. Und ich möchte da hinzufügen, weil ich glaube, das ist bei dir schon deutlich geworden, auch die Utilisation, die ich als Strategie benennen möchte. Das heißt, egal was es ist, wir versuchen zu gucken, wofür kann man es nutzen. Also wenn wir zum Beispiel einen Klienten haben, der perfektionistisch ist oder wenn es ins Pathologische geht, sogar zwanghaft, ne, dass wir gucken, obwohl es eigentlich ein Symptom ist, obwohl es vielleicht eine Schwierigkeit ist, wie können wir selbst das, wenn wir ins Extrem gehen, nützlich machen für den Prozess. Diese Fähigkeit, die sie haben, sind wir auch wieder bei der Ressourcensichtweise. Wie kann Ihnen das beim Prozess und beim Erreichen Ihrer Ziele helfen? Und selbst wenn es Entspannung ist, wie kann Ihnen was Zwanghaftes helfen, jetzt Entspannung zu lernen und Ihrem Ziel näher zu kommen? Und ich glaube, da haben wir alle Ideen, dass das tatsächlich auch hilfreich sein kann.
Ich stelle mir gerade vor, entspann dich und beeil dich dabei. Ich habe ja zwei Kinder, als die noch klein waren und ich mich dann zum Meditieren verabschiedet habe. Und die Kinder haben von ganz Anfang gelernt, das ist der einzige Moment, wo ich Papa bitte nicht störe. Hatte meine kleine Tochter mal gesagt, Papa, aber beeil dich bitte beim Meditieren. Insofern, das finde ich ein schönes Beispiel für die zwanghafte Entspannung. Aber du hast genau recht. Das sind die Techniken, utilisieren, ja, dass egal was passiert, ich es eben nutzen kann.
Genau. Ich mache mal noch ein kleines Beispiel, dass man sich vielleicht noch ein kleines bisschen besser vorstellen kann. Wenn wir in Trance gehen würden, ne, und wir hätten jemanden, der perfektionistisch ist, auf jedes Detail achtet, ne, dass ich in Trance gehen würde und sagen würde, und diese Fähigkeit von Ihnen, auf jedes Detail zu achten, wird diese Trance besonders effektiv werden lassen, zum Beispiel. Ja? Und dann hätten wir kleiner Sidekick, wenn wir gesagt hätten, effektiv, wären wir sogar im Pacing und im System des Klienten, des Perfektionisten geblieben. Da merken wir schon, und das ist auch eine, finde ich, Besonderheit dieser Fachrichtung, dieser ganz genaue, feine, hilfreiche Umgang und das Nutzen von Sprache.
Ja, und da sind die beiden wirklich Großmeister darin, was das Nutzen von Sprache angeht. Schön finde ich an Sprache auch, und das habe ich bei Gunther gelernt, dass wir es schaffen, uns kognitiv mit dem Klienten zu unterhalten. Zum Beispiel so, ich habe jetzt mein Ziel, erstens, zweitens, drittens. Wenn ich es gleichzeitig hinkriege, während ich kognitiv spreche, mit dem Unterbewussten des Gegenübers zu kommunizieren, indem ich halt ihn körperlich pace, indem ich Worte zitiere, indem ich seine inneren Anteile abhole und unterstütze. Oder indem ich eben auch über vielleicht eine leichte Trance-Induktion, die man jetzt gar nicht vorher ankündigen muss, innere Bilder, also Metaphern aufbauen kann. Denn das vereinfacht so sehr das Erzählen und die Reflexion. Und man hat diese Scheu nicht, sich in der Metapher wiederzufinden und dem Gegenüber zu erzählen, was in der Metapher gerade passiert. Und ich habe wirklich Coachings gehabt, wo in der Auftragsklärung der Klient selber eine Metapher angeboten hat. Und nach ein paar Minuten, nach Start des Coachings, waren wir in der Metapher, haben da total abgehoben, weil sie es mal aufgezeichnet hätten. Das würde keiner glauben, was für abgefahrene Dinge man sprechen kann, wenn beide in der Metapher rumtrancen. Dort dann zwei Seiten aufgebaut, eine Lösung gefunden, haben eine halbe, dreiviertel Stunde nur in der Metapher gearbeitet, kommen zurück, Klient strahlt, weil er das positive Gefühl im Körper geankert hat. Und ich frage, und, was machen wir jetzt mit der Ursprungssituation, wenn Sie jetzt dieses tolle Gefühl haben und die Metapher erreicht haben? Ach ja, ganz einfach, da mache ich erstens, zweitens, drittens. Also ich finde, Metaphern ist auch echt so eine Wunderwaffe.
Absolut. Und wenn wir bei Metaphern sind, gehen wir auch über zu Geschichten. Geschichten kann man auch als komplexe Metaphern verstehen, sicherlich. Aber wenn wir Metaphern und Geschichten nutzen, und Geschichten in unserer Fachsprache, in der Hypnosystemik, sind jetzt nicht nur klassische Märchen. Das können auch Anekdoten sein, das können Lieder sein, das können Filme sein. Und ich finde, ich glaube, so ist es noch nie formuliert worden, aber wir nutzen halt auch viele Techniken, auch kreative Techniken, die, ich sag mal, der Arbeitsweise des Gehirns entgegenkommen. Ne? Wenn wir was in eine Geschichte verpacken, wir haben eine Bedeutung, es ist emotional ansprechend, wir können Dinge schon emotional durchlaufen, es kann viel besser behalten werden. Und das heißt, es wird ganz viel genutzt im Sinne von, wie funktioniert der Mensch, wie kann man es ihm einfach machen, wie kann er über Hürden kommen, einfach durch die Art und Weise, wie wir etwas angehen.
Ja, perfekt, wunderbares Beispiel. Was ich auch schön finde, ist einfach, dass wir diese auf mehreren Ebenen gleichzeitig arbeiten. Eben auch genau das, was du gerade gesagt hast, dass ich immer gucke, was ist sprachlich, welche Emotionen werden durch die Sprache erzeugt oder welche Emotionen sind schon da und wie werden die in Sprache umgesetzt, wie kann ich dann die Sprache verändern durch Reframing, durch positiv konnotieren und dadurch die Emotionen wieder ändern. Die nächste Ebene ist das Körperliche, also Embodiment, wo spürst du es? Manchmal sind ja auch diese Seiten irgendwo in einem, manchmal im Raum irgendwo verstreut. Dann kann ich den Körper mit einsetzen oder so eine Tapping-Methode oder diese Problemlöse-Gymnastik, mich mal so hinzusetzen, gucken, welche Auswirkungen es hat. Und das finde ich halt so großartig, wenn man halt auf diesen ganzen Ebenen gleichzeitig arbeiten kann. Und wenn ich merke, ich komme mit der sprachlichen Ebene nicht weiter, dann gehe ich halt in die Metaphern-Ebene. Und wenn ich da nicht weiterkomme, sage ich, Mensch, wie fühlt sich denn jetzt gerade an? Ja, schon fast perfekt. Okay, was brauchst du, um damit es richtig perfekt anfühlt? Und dann kann ich wieder da zurückspringen. Also das finde ich halt, ich würde es nicht so als erste Ausbildung empfehlen, wenn man so null bei null anfängt. Aber wenn man halt schon ein bisschen Übung hat, das macht also so einen Spaß auf diesen, wie so jonglieren. Man muss erstmal den Ball irgendwie werfen und fangen können, bevor man dann den zweiten, dritten dazu nimmt. Aber wenn man das irgendwann kann, das ist also ein solcher Flow und auch so gigantische Ergebnisse, macht halt total Freude, das zu erleben und vor allem auch anzuwenden.
Möchte ich zwei Sachen noch hinzufügen. Und zwar das eine ist, also großartig die Mehrebenenkommunikation, die uns zur Verfügung steht in der Fachrichtung. Und das möchte ich noch ergänzen, nicht nur verbal, körperlich, sondern wir nutzen ja auch die ganze Situation. Ne? Also, dass wir auch gucken, wie ist ein Raum eingerichtet? Viele machen das intuitiv. Also, wenn wir jetzt irgendwie mit unseren Klienten Entspannungsverfahren machen wollen, dann machen wir jetzt nicht irgendwie die Disco-Kugel und die Blitzlichter rein. Ja? Aber in der Hypnotherapie.
Paradoxe Intervention, sollte man ausprobieren. Auf jeden Fall wird es in Erinnerung bleiben, wenn du das in der Supervisionsgruppe hinterher erzählst. Komisch, mein Klient war gar nicht so entspannt.
Genau, ganz genau. Ne? Oder wenn sie es hier schaffen, dann wissen sie, sie können es überall, hätten wir es gleich utilisiert.
Perfekt.
Perfekt. Also das heißt, wir gucken auch wirklich, ne, die Sitzordnung, die Atmosphäre, die wir schaffen. Und da sind wir beim nächsten Prinzip, nämlich der Beiläufigkeit. Bei uns, wir gucken nicht nur auf die großen Methoden, ob wir jetzt eine Trance oder eine Systemausstellung oder sowas machen, sondern es gibt ganz viele Sachen, eine kleine Anekdote, die ich beiläufig erzähle, ein kleines Wort, ne, dass ich zum Beispiel bisher ist es Ihnen noch nicht gelungen, das. Ich flechte ein Wort ein und vieles passiert beiläufig und letzten Endes auch über das Kreieren einer besonderen Atmosphäre, in der der Klient an ganz vielen kleinen Momenten in Kontakt kommt mit Möglichkeiten, mit Ressourcen, mit anderen Sichtweisen, von denen er sich dann die aussuchen kann oder sein System sich die aussucht, die zum System passt und ihm bei der selbstorganisierten Umstrukturierung nützlich ist. Das ist das eine. Mhm. Ja, sag du erst. Entschuldigung.
Ich habe schon Luft geholt, aber wenn du zwei Sachen sagen willst, sag ruhig das zweite.
Wenn es dazu passt, sag.
Okay. Du hast eben von der Ressourcenorientierung gesprochen. Mhm. Das finde ich eben auch so schön. Das kann ja auch sein, ein kleiner Schritt. Wann ging es dir mal anders? Dann bist du besser damit umgegangen. Also Muster des Gelingens als eine Frage. Und auch die in der Selbstbeziehung, das kann ja auch eine Ressource sein, dass ich mal wieder an diesen kleinen Teil glaube, der noch die Hoffnung hat, wenn auch die anderen Teile eher pessimistisch sind, bezogen auf ein gutes Ende des aktuellen Konfliktes. Oder ja, ob es interne, externe Konflikte sind, auch da auf die Ressourcen zu achten, im Umgang damit auch wieder zu utilisieren. Mensch, wofür kann es denn gut sein, dass mein Nachbar gerade so und so gewesen sind? Was spiegelt das in meinem Inneren wider? Welches innere Bild kommt mir? Wie kann ich das wiederum nutzen? Und auch die Frage nach Auswirkungen. Welche Auswirkungen hat es, wenn ich den Streit ignoriere, wenn ich ihn anspreche? Wie ich ihn anspreche? Mit einem Strauß Blumen oder einem Eimer Wasser über den Kopf gießen? Das sind ja alles Möglichkeiten, die ja so komplex sind und ähnlich wie so ein System komplex ist, finde ich, sind die Methoden auch komplex und gleichzeitig systemisch miteinander verwoben, dass wenn ich jetzt auf die Bildebene springe, ich dann vielleicht eine andere Ressource finde, die wieder auf den Körper Auswirkungen hat, was wiederum eine andere Auswirkung hat, auf wie die beiden inneren Anteile miteinander umgehen, mir dadurch wieder einfällt, oh, du hast es ja schon mal, muss das Gelingens vor 3,5 Jahren schon mal geschafft? Wie war denn das? Dann kommt dir ein Satz und mit dem Satz kannst du wiederum das Problem lösen. Also das ist halt total verrückt und klingt ziemlich komplex. Aber wenn man einmal drin ist, dann ja, erlebt man es ganz gut.
Ganz genau. Und super, dass du jetzt als erstes gesprochen hast, weil du bist genau bei dem Punkt gelandet, den ich noch sozusagen rausstellen wollte. Es hört sich komplex an, aber es gibt uns wahnsinnig viele Freiheiten und Möglichkeiten im Arbeiten. Und wir sind ja in der Systemtheorie, wir sind nicht nur im Konstruktivismus, sondern auch tatsächlich in der komplexen Systemtheorie. Und die sagt, dass komplexe Systeme nicht linear funktionieren. Und ich denke, ein weiterer Matching Point zwischen Hypnotherapie und Systemik ist, dass wir netzwerkartig denken. Wir hatten schon die Mehrebenenkommunikation. Und wir haben in unserem Arbeiten, wir können an verschiedene Punkte springen. Wir können hier ein bisschen antickern, da ein bisschen antickern. Und wir können uns lösen von der Linearität. Was am Anfang vielleicht schwierig oder überfordernd wirken kann, aber sobald man ein kleines bisschen damit vertraut ist, merkt man, das macht das Arbeiten viel leichter und es öffnet ganz, ganz viele Möglichkeiten, Ansatzpunkte und für mich nimmt es ganz viel Druck raus aus dem Arbeiten, weil es nicht, die Prozesse müssen nicht logisch stringent laufen, sondern man kann an vielen kleinen Punkten einen kleinen Impuls setzen und irgendwann passiert was.
Und wenn man zum Ende des Coachings zurückblickt, ähnlich wie im Leben, vorwärts leben, rückwärts verstehen, so sehe ich es eben auch im Coaching manchmal, dass man dann denkt, warum hat denn das Unterbewusste meines Klienten jetzt eine lila Taube mit blauen Punkten ausgespuckt?
Mhm.
Aber gut, lass ihn mal, wird schon guten Grund haben. Und am Ende des Coachings mal zurückblicken, wäre das Coaching nicht halb so gut geworden, wenn halt die lila Punkte gefehlt hätten. Und das finde ich eben auch schön, dass man halt einfach auch dieses Vertrauen hat ins Unterbewusste.
Ja.
Wo man ja sonst sagt, Mensch, jetzt denk mal klar oder mach mal dies oder, also Business-Entscheidungen treffe ich immer nur rational. Mhm. Da wird ja kein DAX-Vorstand sagen, dass es Bauchgefühl ist, aber im Endeffekt, was habe ich neulich im Interview gelesen, wo einer sagte, naja, ich kann mich gar nicht falsch entscheiden, weil die drei Optionen von meinem Team ja schon so perfekt ausgearbeitet worden sind, wenn die nicht gut wären, würden sie sie gar nicht anbieten. Mhm. Mal auf, auch die entscheiden irgendwann mit dem Unterbewusstsein. Und das finde ich halt schön, also diese Hommage ans Unterbewusstsein, das sowieso konstruktivistisch alles einen Sinn hat, aber gerade im Unterbewusstsein, warum man gerade jetzt Schweißperlen auf der Stirn bekommt, warum die Stimme sich verändert, warum man den Kopf eben schief gehalten und dann wieder gerade gemacht hat, das sind ja alles Signale. Und wenn ich halt davon ausgehe, dass das Unterbewusstsein viel schlauer ist, als eigentlich denkt, und dass die meisten Entscheidungen eh dort getroffen worden sind, ja, dann macht es ja auch durchaus Sinn, diesen wichtigen Bestandteil von uns auch zu würdigen und auch im Coaching dem den Raum zu geben, dem zusteht.
Absolut. Und da sind wir bei der nächsten Strategie oder Haltung. Also in Demut vor dieser hohen, hohen Komplexität und vor dieser hohen Individualität verfolgen wir im Arbeiten eine sogenannte Strategie der Absichtslosigkeit. Ne? Also dass wir wirklich, es auch wirklich darum geht, einen Raum zu bieten und einen Raum zu halten, wo Entwicklungen stattfinden können, ohne das Ziel vorzugeben, mit einem absoluten Vertrauen in die Fähigkeiten des Systems, in die Fähigkeiten des Individuums, in die Fähigkeiten des Unbewusstes, eine gute Lösung zu finden. Und dass wir sozusagen nicht manipulativ mit einem Ziel reingehen, zu dem wir unseren Klienten oder das System dann überreden müssen, sondern wirklich reingehen und sagen, wir halten den Raum, wir schaffen eine Atmosphäre, in der sie sich gut spüren, in der sie sich sicher fühlen, in der sie kreativ werden können. Und dann schauen wir, welche Lösung aus ihnen rauskommt und für sie sich so total stimmig anfühlt. Ne? Das ist auch eine besondere Rolle als Coach oder Therapeut, die ich persönlich auch absolut stimmig und entlastend finde, die am Anfang aber manchmal ein bisschen herausfordernd ist.
Spannend, denn wir haben eine Menge Gemeinsamkeiten und auch ein paar Unterschiede. Und ich stimme dir zu, dass das sich während eines Coachings das Ganze auch verändern kann, ein Ziel weiterentwickeln kann. Gunther nennt das polynesisches Segeln, also mal lossegeln und dann mal gucken, wo der Wind kommt und was noch für weitere spannende Inseln auf dem Weg sich da anbieten. Allerdings fände ich jetzt schwierig, ein Coaching zu starten ohne irgendein Ziel. Deswegen würde ich in meiner Welt eher sagen, man hat ein Ziel vom Klienten und dieses Ziel darf sich im Laufe des Prozesses weiterentwickeln.
Außer stopp. Nicht, dass wir ins Missverständnis gehen. Natürlich haben wir ein Ziel und auch gerade, wenn wir hypnotherapeutisch arbeiten mit suggestiven Techniken, auch ethisch ist es geboten, sonst dürfen wir sie nicht anwenden, diese Techniken. Wir geben das Ziel nicht vor.
Okay, da hatte ich ein Missverständnis.
Ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich ein Missverständnis. Also ne, die Haltung ist, wir geben das Ziel nicht vor. Es kommt wirklich aus unserem Klienten und auch der Weg. Wir ermöglichen sozusagen, sich für Wege zu öffnen, aber unser Klient wählt.
Genau, also sprich, Klientseite, ich überlege, gleiche Firma, gleicher Konzern, in ein anderes Team zu wechseln. Und man spricht darüber und entwickelt Hypothesen und Denken und Ressourcen und Auswirkungen und so weiter. Und dann kommt die Idee, Mensch, wir machen ja gerade eine neue Niederlassung in Spanien auf. Wäre das nicht auch irgendwas? Und dann kann ich halt dieses Ziel des Jobwechsels in der Firma von dem einen Team ins andere erweitern, weil jetzt eben noch Spanien eben in die Option gekommen ist. Und das meine ich eben, dass ich ein Ziel auch im Coaching weiterentwickeln kann.
Auf jeden Fall.
Da ist mir wichtig, wenn man dann zu sehr in dem Hypnosystemischen unterwegs ist, dass ich die Kognition des Klienten nicht verliere. Also wenn sich so ein Ziel verändert im Laufe des Coachings, ist das vollkommen fein. Ich gehe dann aber kurz auf die Metaebene und sage, Mensch, liebe Frau Nihus, mir fällt gerade auf, wir haben eben gesprochen, ob Sie in das andere Team wechseln und jetzt denken Sie gerade über einen Umzug nach Spanien nach. Verstehe ich Sie richtig, dass wir das Ziel jetzt nochmal anpassen sollten? Oh, ja, stimmt. Ja, da sagt keiner nein. Aber dann habe ich hinterher nicht einen Klienten, dessen Unterbewusstsein dann sagt, Moment, also eigentlich wollte ich ja nur wissen, ob ich jetzt ins andere Team wechsle. Das finde ich eben wichtig, dass ich da, wir haben eben die mehreren Ebenen gesprochen und die finde ich auch wichtig, während des gesamten Coachings den Kontakt beizuhalten. Denn wenn ich halt nur kognitiv unterwegs bin, jetzt mal Klassiker in irgendeiner Beziehung, wo sie ein bisschen emotionaler, ein bisschen kognitiver ist, dann wird sie genau das an ihm sich wünschen, da ein bisschen emotionaler zu werden. Das heißt, ich kann also nicht jetzt nur ein kognitives Coaching machen ohne die Emotionen. Aber wenn ich halt sehr emotional im Unterbewussten mit Metaphern und so weiter unterwegs bin, vielleicht mit einer Trance, eben auch das, die bewusste Kognition nicht abzuhängen.
Genau. Und ja, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Kontextabhängig, settingabhängig, zielabhängig. Und da aber auch immer wieder, und vielleicht ist das auch was, was in dieser Fachrichtung noch ganz besonders wichtig ist, in permanenten Feedbackschleifen zu sein mit dem Klienten. Sollten wir sowieso immer. Aber hier ist es manchmal so fein, dass tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in dieser Art und Weise arbeite, immer wieder nachzuspüren, noch feiner zu beobachten, welche Signale ausgesendet werden vom Klienten, darauf einzugehen, noch schneller nachzufragen als in anderen Fachrichtungen. Stimmt das noch für Sie? Passt das für Sie? Gehört hier bei diesem Arbeiten auch noch mal mehr dazu für mich?
Auf der einen Seite klares Ja. Auf der anderen Seite habe ich auch schon erlebt, wenn ich mir andere Coachings angucke, das ist, wenn man dann zu oft nachfragt, weil dann ist man ja wieder, also durch so eine Nachfrage, wie du sie gerade formuliert hast, hole ich ja den Klienten in die bewusste Kognition zurück. Und wenn ich jetzt gerade in der Metaphernwelt rumspace und dann frage, so, ist das jetzt auch wirklich immer noch das, was Sie mit Ihrem Beruflichen wollten? Nicht, dass ich es dir so unterstellen würde. Aber das ist halt die große Gefahr, wenn ich halt zu oft nachfrage. Und deswegen habe ich es für mich ganz oft auch so, dass wenn ich in einem richtig guten Kontakt bin mit dem Klienten, was ja mein Anspruch und Ziel im Coaching ist, dann spüre ich auch an der Atmung, an der Körperhaltung, an der Blickrichtung, ob das gerade passt oder ob es nicht passt. Und auch wenn ich wie eben sage, oh, ich stelle fest, das ist jetzt ein neues Thema, wollen wir das Ziel entsprechend anpassen, habe ich noch nie ein Nein gehört, weil ich ja vorher schon weiß, dass es in die Richtung sich entwickelt. Und dennoch tue ich das eben, um es nochmal zu bestärken. Ich möchte an der Stelle einfach nur darauf hinweisen, dass es man als Coach-Therapeut auch wirklich immer darauf achten sollte, welche Auswirkungen hat die nächste Frage? Bestärkt sie den Klienten in der Metapher? Ah, und in welche Richtung fliegt die Taube mit den lila Punkten? Dann bleibe ich in der Metapher. Wenn ich aber sage, so und wie zahlt das jetzt auf dieses Ziel von eben ein, dann reißt den Klienten aus der Transfer so ein bisschen raus. Und das bitte ich eben unsere Hörer auch zu berücksichtigen, dass wir halt da nicht so oft den Klienten aus der Trance- und Traumreise rausziehen.
Genau, nochmal ein guter Hinweis. Also Feedback-Schleifen ist nicht nur gemeint, immer verbal reinzugehen, sondern auch sozusagen, ne, diese ganzen unwillkürlichen Signale einfach nochmal feiner zu beobachten, nochmal wichtiger zu nehmen. Und eine Möglichkeit, also ich meine, wenn wir in Trance sind, ne, dann ist es ja auch häufig so, dass der Klient gar nicht sprechen kann oder möchte. Oder dass wir damit eine Fraktionierung der Trance, also ein wieder hochholen sozusagen, ja, wenn wir ihn zum Sprechen sozusagen zwingen oder animieren. Und was man da machen kann auch, wären zum Beispiel mit idiomotorischen Signalen arbeiten, ne, dass man vorher idiomotorische Signale, Körpersignale ausmacht. Oder was ich auch häufiger mache, ist bei bestimmten Dingen, dass ich ein Tuch nehme und der Klient und ich halten das gleiche Tuch. Und wenn er irgendein Gefühl hat oder ich nachfragen soll, dann kann er mir darüber oder auch wie angespannt er ist, man kann dann viele Sachen rückmelden, aber dann gehen wir auch auf eine andere Ebene und müssen nicht nachfragen zum Beispiel.
Perfekt. Dann freue ich mich jetzt schon auf die Folge, wenn wir die einzelnen Methoden und Techniken aus dem Hypnosystemischen besprechen. Ich freue mich schon darauf, deine Lieblingstechniken zu erfragen, Frauke. Und wer von euch jetzt nicht weiter Podcast hören möchte, mal zu sehen, wie denn so ein hypnosystemisches Coaching wirklich aussieht, da haben wir also mehrere kostenfreie Dinge für euch im Angebot. Zum einen habe ich mehrere Aufnahmen von Coachings, die von Gunter Schmidt durchgeführt worden sind, der oft bei uns in Köln zu Gast war, genau wie bei dir, Frauke in Gießen. Einmal, wo ihr nur das Coaching sehen könnt und einmal, wo das Coaching nochmal von mir kommentiert, analysiert wird, dass ihr genau sehen könnt, was, wo, welche Technik an welcher Stelle gewesen ist. Ja, und wer mag, findet auch das eine oder andere von mir und da bin ich auch meistens hypnosystemisch unterwegs.
Genau, was ich anschließen kann, ist der Methodenschatz und der Hypnosalon. Da gibt es auch verschiedene Vorträge von Gunther und von vielen Hypnotherapeuten. Alles kostenfrei verfügbar. Ich glaube, bei dir, Timo, sind es auch Fachvorträge oder sind es bei dir vor allem die Praxiscoachings, die man sehen kann?
Wir haben beides, aber meistens, ich habe einfach geguckt, was hätte ich mir damals, ist ja auch schon jetzt, keine Ahnung, 15 Jahre her, in der Ausbildung gewesen bin, am meisten gewünscht. Denn wenn ich dann ihn im Coaching gesehen habe, dachte ich, boah, krass, also das lernst du nie. weil das so unglaublich viel war. Und werde nie vergessen, als ich dann, wir haben damals nur so Audioaufzeichnungen bekommen, ich weiß gar nicht, Kassette oder Diskette, die ich dann im Auto gehört habe. Und dann stieg meine damalige Frau zu mir ins Auto und ich war so kurz vor Ende des Demo-Coachings, was aufgezeichnet war. Und sie stieg ein und wollte irgendwas erzählen. Ich so, hey, lass mich mal kurz die letzten 5 Minuten hören. Gunther spricht weiter und sie kannte ihn ja gar nicht und ging sofort zurück, Augen zu und war total weg. Mm. Und ich konnte in Ruhe Gunther zu Ende hören. Mm. Nein, also ich habe geguckt, was hätte mir damals am meisten geholfen. Und klar kann man sich Gunther angucken und es ist ein Fest. Und gleichzeitig hätte ich mir gewünscht, wenn man irgendwie noch so Hinweise bekommt, oh, das ist die Technik, achtet mal auf die Augen, achtet mal auf das und so weiter. Deswegen habe ich halt ein paar von seinen Coachings dann eben auch analysiert. Aber natürlich, Fachvorträge gibt es bei euch im Methodenschatz und bei uns auf YouTube.
Absolut. Sowieso. Aber tatsächlich, was du sagst, ich will das nochmal, weil ich weiß, Podcasts werden ja auch viel im Auto gehört, auch bei den Fachvorträgen. Gunther hat immer Trance-Elemente drin. Also er hat die immer eingewoben, sind wir auch bei der Beiläufigkeit. Mein Tipp ist, einen Vortrag von Gunther wirklich nicht im Auto zu hören. Vielleicht gehen wir den gerade noch mit, diesen Tipp. Also wirklich, ne, es ist wirklich, es kann wirklich gefährlich sein. Das zeigt dein Beispiel. Passt ein bisschen auf.
Oder gerade im Auto zu hören, wenn man mit einem Boot fahren möchte und nicht möchte, dass die Ex-Frau zu viel reinwirkt. Nein, Spaß. Frau hat vollkommen recht. Guckt lieber zu Hause. Und danke fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder, wenn ihr wollt, bei der nächsten Folge.
Danke euch.